Ich bin der Stefan und Vater einer vierjährigen Tochter, die heißt Toni.
Ich bin der Florian und der Vater einer vierjährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Vater, Kater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Willkommen beim Vaterkater, unserem Podcast über das Glück und Scheitern als Vater. Ich bin der Stefan, mir gegenüber sitzt der Florian. Florian, unsere Töchter sind jetzt vier und ich habe jetzt gelesen, dass man eigentlich seinen Kindern beibringen sollte, wie Sex funktioniert, wie Kinder entstehen und über Geschlechtsteile reden können und klar benennen, wenn sie spätestens in die Schule kommen, sollen sie in der Lage sein, klar zu benennen, Penis, Vulva, Vagina, Begriffe, die für Geschlechtsteile verwendet werden und nicht irgendwie da unten oder Hihi oder so, irgendwie, dass das komisch ist. Wie ist denn das bei euch?
Also Mumu und Spazi.
Spazi sozusagen ist auch noch immer besser, als jetzt gar nichts zu benennen, weil dann kann man das irgendwie benennen. Mhm. Also du musst in der Lage sein, klaren Begriff für Geschlechtsteile zu haben, weil Sexualerziehung ist der wichtigste Baustein in der Prävention sexueller Gewalt. Sprich, die Kinder, die in der Lage sein zu sagen, Penis oder Vulva oder Spazi oder Vagina, können irgendwie sagen, da hat mich jemand berührt oder irgendwie dann mit ausdrücken, was sie sagen wollen, weil andere Körperteile, Ohr, Nase, Füße und so, müssen sie ja klar benennen können und da ist es irgendwie nicht so. Wie ist denn das bei euch?
Ja, ist das wirklich so, dass man wenn man das nicht benennen kann, weil mir kommt immer vor, so Kosenamen oder so verniedlichte Formen gibt es ja immer. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Familie gibt, wo selbst im kleinsten Kindesalter nicht irgendwie so Spazi, Mumu, Lulu, weißt du, die Wörter, die man halt so als eben aus seiner Kindheit noch in Erinnerung hat. Aber ich hätte jetzt irgendwie auch gedacht, dass da so diese Sicherheit, also ich weiß nicht, wie jetzt wirklich Missbrauch funktioniert, also dadurch, dass das jetzt du gelesen hast, die Studie und ich jetzt nur Vermutungen, aber ich finde es halt arg, dass man, wenn man es nicht bezeichnen kann, dass man da halt eher gefährdet ist, oder wie?
Ja, aber das genau ist richtig so ist es. Also das, okay, sagen die Sexualpädagoginnen, was nicht benannt wird, existiert nicht.
So. Okay, gut. Ja. Aber dann kann ich ja gleich mit unserer Geschichte beginnen. Also bei Rosalie ging es um die ersten Worte, die da gewesen wären. Mama, Papa, und Katrin hat sehr wohl eben diesen Aufklärungsunterricht recht früh begonnen, so eben mit Benennen, mit Vagina, Vulva, Penis. Und dann wäre es fast passiert, eigentlich ist es passiert, wir erzählen es nur noch das Wort, dass die ersten Worte da gewesen wären, Mama, Papa, Penis. Wir haben diese falsche Aussprache nicht gewertet, es wurde dann doch Mama, Papa, Nein. Also ich glaube, das mit Nein als drittes Wort ist, glaube ich, ein ziemlicher Klassiker. Aber fast wäre es Penis geworden und eigentlich müsste man es zählen, weil eigentlich war es Penis nur ein bisschen eine falsch ausgesprochene Variante. Ja, aber unsere Tochter wurde recht bald damit konfrontiert, mit den Geschlechtsteilen der Eltern, so wie sie heißen, und sie hat uns immer wieder lustigste Momente geliefert. Also ich glaube, ich habe es schon einmal im Podcast erwähnt, bei einer Ausstellung vor der Renate Bertelmann, die Skulpturen gemacht hat mit Jesus, Maria und Penisskulpturen verbunden und Rosi konnte das halt benennen und ist halt herumgerannt mit, alles ein bisschen falsch, Jebus, Mira, Penis, und das in einem Museum, dass die Leute so mit einem sich vor lauter Grinsen nicht da halten haben können, also weil es halt wirklich ein lustiges Bild war, dass das auch, ich weiß nicht, ob es schon zwei war, so in der Gegend um zwei herum eben so herumrennt und als Draufgabe sich dann noch ankackt und ein Wind mitzieht. Also dann musste man es auch noch fangen im Museum.
Aber das klingt ja eh gut. Das heißt, bei euch ist das sozusagen spielerisch über eure Arbeit, Ausstellung gleich mitgelaufen?
Nein, also ich schiebe da jetzt alles auf Frau ist da weiter. Also meine Lebensgefährtin, die Katrin, hat da wirklich gleich vor Anfang an ziemlich bald diese Benennung, also vorgenommen. Also ich weiß nicht, wann ich da jetzt irgendwie Bezeichnungen oder Worte gefunden. Katrin war einfach schneller. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich habe mich da total rausgehalten oder ich hätte es nicht gemacht, das weiß ich nicht. Aber meine Partnerin war da sehr schnell beim Benennen, eben auch Korrektheit und also halt wo wie was heißt. Natürlich gibt es auch Mumu und Spatzi bei uns als Worte, die die Rosi auch lieber verwendet in der Zwischenzeit statt Vulva oder Penis. Also, aber sie kennt die Worte.
Aber ist gut, weil bei uns ist das so, die Toni sagt da immer Vulva, wenn und sie sagt dann auch Vulva brennt, ja, also wenn sie irgendwie rot ist oder und dann müssen wir sie eincremen. Also sie benennt das schon sehr klar und für sie ist das weiß, haben wir schon mal drüber geredet und sie fragt dann auch Papa Penis, Mama Vulva und sie hat eine Vulva. Ja. Mhm. Und ich meine, jetzt ist sie 4 geworden und was ich auch gelesen habe in dem Artikel, was mir jetzt auch nicht so klar war, dass es in dem Alter das schon gut ist, dem so drüber zu sprechen und nicht immer dann, wie wir das wahrscheinlich, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie das bei mir daheim war, aber dass man das nicht so aufschiebt, dass Eltern sagen, na bitte, dafür bist du noch zu jung oder frag mich in 5 Jahren nochmal, weil dann die Kinder sagen, aha, das ist irgendwie komisch und tabu und das ist irgendwie schambehaftet. Du bist jetzt bei
der Sexualität oder noch bei der Bezeichnung der
Geschlecht? Na schon noch bei der Bezeichnung, ja, weil es ist dann irgendwie schambehaftet, warum ist das irgendwie alles andere, wenn ich sage, mein Fuß tut weh oder meine Ohren tun weh, ist das irgendwie alles okay, aber wenn die sozusagen die Vulva irgendwie juckt oder so, dann ist das irgendwie komisch. Und ja, dass man eigentlich spätestens, wenn die Kinder in die Schule kommen, mit ihnen über das gesprochen haben soll, weil sie einen echt selbstbewussten, unkomplizierten, klaren Umgang damit finden können. Wenn sie dann später mal irgendwas sein sollte, sagen können, jemand hat mir am Penis angefasst oder an der Vulva und nicht irgendwie so da unten oder sonst irgendwas. Ja, das fand ich schon gut, dass man irgendwie checkt, dass man das so früh eigentlich schon machen soll und nicht so Sexualität, Sexualerziehung, Genitalbereich, Benennungen irgendwie alles so wegschiebt und das ist dann irgendwann später mal so.
Was mich jetzt noch interessieren würde, inwiefern das jetzt in diesem Bericht vorkam, also Rosi sagt sicher, Mumi juckt oder brennt oder was auch immer, sicher nicht die medizinischen Bezeichnungen oder die korrekteren Bezeichnungen. Ist eine Verniedlichung da jetzt problematisch oder geht es jetzt wirklich nur, wenn es einen Namen hat, dann existiert es?
Ich bin jetzt ja kein Experte, natürlich.
Ja, aber der Frau geht es an falschen
Aber dieser Beispiel, das ist schon drinnen gestanden in der Geschichte mit Verniedlichung, dass das, also problematisch, dass es, wenn man nur diesen Begriff hat, dass das jetzt auf die Dauer nicht optimal ist, weil man auch nicht immer sagt Öhrchen zum Beispiel, ne, als Verniedlichung oder meine Händchen, sondern halt, dass man halt einen klaren Begriff dafür verwenden kann. Ob das jetzt irgendwie auf die Dauer nicht so gescheit ist, wenn man so Verniedlichungsformen findet, das kann ich dir nicht sagen.
Aber jetzt fällt mir gleich ganz was anderes ein. Habt ihr eurer Tochter schon einfach klipp und klar gesagt, also da darf dich niemand angreifen und so, dass diese, oder niemand darf dich angreifen, egal wo eigentlich. Also dieser Text, kam der von euch schon? Weil das ist bei uns auch recht, also ich muss dann wieder sagen, Katrin ist immer viel schneller als ich, aber die hat das alles schon ziemlich bald
gesagt. Ja, wir haben schon mit ihr drüber gesprochen und eben genau so, dass ihr Körper, ja, egal um was für ein Körperteil es jetzt geht, ja, wenn sie das nicht will, dann muss sie ja also sagen, nein, ich will das nicht. Also diese Sachen natürlich im Genitalbereich, dass das nochmal spezieller ist und dass sie selbstbewusst bestimmt, wenn es geht, oder sie ausdrücken kann, was sie will und nicht, oder Nein sagen kann. So, ja. Und das, ja, das haben wir schon mit ihr drüber gesprochen. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie da das schon so mitbekommen hat, dass es einen Unterschied macht, jetzt, ob die jetzt mal jemand ungefragt am Fuß angreift oder halt oder an der Vulva oder woanders.
Ja, ja, ich meine, es ist, wir haben letztes Jahr, also 2025 im Sommer, also im Herbst, waren wir dann eben auf einer Hochzeit in der Türkei eingeladen, nur um gleich mit einem pragmatischen Beispiel zu kommen, was dir wie schwierig das dann kulturell auch wird. Ich habe relativ lange in der Türkei gelebt und für mich war es einfach nur ein nach Hause kommen, unter Anführungszeichen. Aber es gibt in der Türkei eine Tradition oder einen Brauch, wo man halt Kindern, die man süß findet oder schön findet, halt auf die Stirn küsst und Maschallah dazu sagt. Also ich weiß nicht genau, was Maschallah heißt, aber es heißt, es ist halt irgendwie so, es bringt dann Glück. Und es ist dann halt schon hart, wenn du in der Türkei in einem Restaurant bist und ein Kellner küsst deine Tochter auf die Stirn und da musst du dann wirklich recht, also beim ersten Mal bist du überrascht, beim zweiten Mal sagst, hey, stop, don't do this. Weil in Österreich kann das Kind das nicht unterscheiden. Was da jetzt, das ist jetzt eine Tradition. Und man merkt aber auch, die Profis machen das anders. Also die Profis, die wissen, dass die Kultur woanders anders ist, die greifen mal der Kind, die küssen halt das Kind nicht automatisch auf die Stirn oder aufs Haupt halt, sondern die greifen ins Gesicht, die fahren so leicht übers Kinn und küssen dann die eigene Hand und sagen, Maschallah. Aber es ist halt wirklich, was sagst du, es ist voll, jetzt bist du in einem Kulturproblem plötzlich gelandet, wobei ich sage, es war sehr touristische Gegend und die wissen alle. Also ich musste dann dem Kellner speziell von unserem Hotel dann schon beim zweiten Mal einfach klipp und klar sagen, hey, don't. Mhm. Und oder wenn ich bei anderen Lokalen gemerkt habe, da würde jetzt wieder wer, dass du schon präventiv sagst, alles okay, aber bitte nicht küssen, egal wo, weil in Österreich kann ich es ihr nicht erklären, warum ist es dort erlaubt und dort nicht, weil irgendwann mal ja, wird es halt eine nicht klare Information und wir sind einfach eindeutig, please just don't.
Aber das ist interessant, weil du jetzt sozusagen da jetzt eine fremde Person irgendwie erwähnst, was ich auch in dem Artikel gelesen habe, was mich ziemlich überrascht hat, da frage ich dir jetzt, was deine Einschätzung ist, ist also so die Hauptgruppe, die so sexuelle Übergriffe diesbezüglich betrifft, sind 8- bis 14-Jährige, also relativ jung. Und die zweite Gruppe sind unter 8-Jährige, also so die
Hauptgruppen.
Die zweite Hauptgruppe, das ist genau die Gruppe, in die unsere Kinder fallen. Und das, wie hoch schätzt du die Prozentzahl ein von sozusagen Leuten, die die Kinder überhaupt nicht kennen, also Fremde, die so sexuelle Übergriffe praktizieren.
Jetzt. Du meinst den Predator, also den Angreifer, also ja. den Missbraucher.
Also nicht jetzt Familie, sondern sozusagen halt irgendjemand, den die Kinder überhaupt nicht kennen. Ja? Wie hoch?
Also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf, ich weiß nur, dass es sehr hoch, dass es immer aus dem bekannten Verwandtenkreis kommt. Aber die Zahl darfst mir du jetzt, ich schockierenderweise wahrscheinlich sagen.
Also genauso wie du es gesagt hast, die Zahl von Fremden ist 5%. Ja, also von diesen ganzen Übergriffen
95, sind 5% Fremde. 95%.
Der überwiegende Großteil sind Opa, Cousinen, Onkel, Tanten. Also es ist echt das direkte Umfeld.
Also auch ja. Väter. Also ich nehme an, außerdem aus dem nächsten Umfeld, also weil du jetzt alle ansprichst, aber ich glaube, dass eine sehr hohe Gruppe ist, wahrscheinlich auch aus den eigensten reinkommt. Und also das ist echt so ein Thema, wo mir recht schnell einfach universal schlecht wird. Also, weil ich weiß nicht, ob du das mit deinen Freundinnen, also Lebensgefährten, Tinnen, also ich sage jetzt im Plural, das ist, also wir sind ja doch in einer Zeit, wo man doch nicht die erste Partnerin heiratet und Kinder kriegt. Also ich bin überrascht, dass jede meiner Freundinnen irgendeine grauenhafte Geschichte erzählen kann, aber sehr oft auch, also Ärzte oder so, sind ja auch Bekannte. Ja, das Ärzte, also Verhältnisse ausnutzen, also ich bin dann schon, also ich glaube, ich habe keine, also entweder Situationen, wo es sehr nah an etwas ging oder wo es halt schon überschritten worden ist. Also ich bin da immer wieder überrascht, dass da wie universal dass das ist.
Ja, ich bin auch also echt überrascht, dass das Klassiker, also das heißt Klassiker.
Muss nicht immer gleich Vergewaltigung oder Missbrauch sein, aber diese Grenzüberschreitung, wo man nicht mehr weiß.
Ja.
Und das mit der eigenen Familie ist dann halt auch der Bekannten- und Familienkreis ist.
Wir haben ja beide Töchter, ja, und ich glaube, früher war das schon immer so, okay, da vielleicht reden die Väter mit ihren Söhnen über Verhalten und Geschlechtsteile und Sex und die Mütter dann vielleicht mit ihren Müttern. Ich weiß, bei uns war das, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals mit meinen Eltern so Gespräche geführt habe. Bei uns hat schon die Anja auch, wie du vorhin gesagt hast, bei euch, ja, die Katrin, mit der Toni da so klar drüber gesprochen, Vulva und Penis und Männer haben Penisse, Frauen Vulva. Und die Anja hat mir diese Artikel geschickt mit den Studien oder mit den der Sexualtherapeutinnen. Ich habe mich damit selber jetzt auch so recherchemäßig eigentlich noch kaum beschäftigt. Mir fällt nur schon mal auf, wenn ich halt so Kinderlieder oder so Kinderbücher und so oder wenn Kinderliedern, dass da oft Körperteile und so vorkommen und Sachen, aber so Geschlechtsteile und diese ganzen Geschichten kaum einfach darin vorkommen und das dann irgendwie verschwindet und einfach nicht benannt wird oder nicht thematisiert wird. Ja.
Also ich kann dir nur sagen, also diese Bücher also gibt es auch für Kinder. Also ich habe sie selbst noch nicht in der Hand gehabt, weil ich noch ein bisschen fand, dass es zu früh war. Aber ich habe sehr wohl eine Mutter im Bekanntenkreis, die sich mit diesen Themen total extrem beschäftigt hat. Weil es geht ja nicht nur um den Missbrauch aus den eigenen Reihen, sondern auch eben mit dem Zugang zum Handy oder auch eben ältere Geschwister unter Kindern, das halt also im Internet ja Pornografie ja recht leicht zugänglich ist. Und dann wurde mir halt von Kindern Büchern halt berichtet, wo halt dann schon so thematisiert wird, dass Analsex nicht der erste Sex ist oder normal ist, sondern dass das schon sehr speziell ist. Und da schreckt man sich als Vater, ich meine, da war meine Tochter vielleicht zwei oder so, wie ich das erste Mal davon gehört habe, aber ich weiß zumindest, dass es das gibt, dass es zu all diesen Dingen Aufklärungsliteratur für Kinder gibt. Aber gleichzeitig jetzt durch das Ansprechen von dir zu dem ganzen Thema, dass man sagt, okay, wirklich beschäftigt, also man denkt sich halt, nein, noch nicht. Ich höre jetzt von dir das erste Mal, spätestens mit der Schule sollte das sein, also dass dann einer Achtjährigen dann, also einer Sechsjährigen, die dann in die Schule kommt, dann schon erklären, auch solche Sachen erklären solltest oder solche Bücher zugänglich machst oder so.
Ja, also so habe ich es gelesen, dass die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, wissen, was ist Sex, was passiert bei Sex, wie entstehen Kinder und für was sind die sozusagen die Geschlechtsteile da. Ja, also ich habe mir jetzt auch gedacht, das klingt eigentlich ja sehr früh, aber es ist Teil ihres Lebens, ja, die Geschlechtsteile, Lust spielt da eine Rolle, ja, dass natürlich dann geheißen hat, wenn dann Kinder sie dann in den Geschlechtsteilen spielen, dass das dann immer gleich so die I und so diese ganze Geschichte halt so noch Scham und tabuisiert und so weg, aber dass man halt einen normalen Umgang damit findet. Und weil auch, stand da drinnen, dass wenn Kinder sie selbstbewusst damit beschäftigen und sie damit da dann später auskennen, viel selbstbewusster im Umgang sind mit Sex, ja, also wann sie den ersten Sex oder haben wollen, weil sie nicht irgendwie so, da kenne ich mich nicht aus und Gruppen, die machen das schon Gruppendruck, sondern einfach irgendwie sie ja wohl, also sicherer fühlen.
Ja, ja, ich meine, das gerade mit dieser Gruppendynamik, finde ich ja, da ist eben diese Problematik, die in diesen Büchern angesprochen wird, nämlich das, in diesen Pornos machen die das auch, jetzt wurscht was, welche Art von Praktik, das ist ja cool, das machen alle und genau das ist eben die Problematik, dass man halt in der Gruppendynamik dann halt Dinge als glaubwürdig übernimmt, weil es halt im Internet so ist. Und mir ist da echt ein bisschen alles, also wir haben echt gedacht, weil das sind Problematiken, die wir halt so nicht gekannt haben. Sicher gibt es halt Pornoheftel oder was, ist das Kind recht bald einmal wo irgendwo aufgetaucht und im Freundeskreis. Aber so wie der Zugang jetzt ist, dass du wirklich mit einem Mausklick, also mit ein paar Klicks im Internet halt komplett Zugang hast und das ja wirklich nicht wirklich alterskontrollierbar ist, sehe ich halt da schon eine Problematik, wo man ein Kind halt wirklich recht früh anscheinend, mir ist halt nicht bewusst gewesen, wie früh, also die Zahlen, die du jetzt bringst, die sind für mich halt schon so, okay, gut, dass man da jetzt schon, weil man sieht sein Kind halt noch immer als sein Baby und gleichzeitig habe ich sehr wohl mitgekriegt, dass diese Übergriffe aus den eigenen Reihen sehr oft vorkommen.
Ja, mit dem Alter, also die Erklärung ist eh nachvollziehbar, dass wenn du in die Volksschule kommst mit Sex, du halt mit Kindern zu tun hast oder ältere Geschwister, die halt ältere Geschwister vielleicht haben, die sind dann schon 10, 11 vielleicht und die das sozusagen halt von denen gewisse Begriffe oder mitnehmen und dann ist dein Kind da und hört das und wer hat oder null kennt es überhaupt nicht aus oder weiß überhaupt nicht, was damit los ist, hat noch nie irgendwas damit gehört, was halt dann von den älteren Kindern so langsam runterkommt. Und ab der Schule ist einfach, hast du mit Kindern halt, gleichaltigen Kindern, die halt ältere Geschwister haben, ist das ja halt dann irgendwie Thema.
Nee, was ich jetzt da auch noch sehr interessant finden würde, ist, ob es Bücher gibt für Buben. Also ich meine, ich weiß nicht, wie hoch das die Missbrauchsrate jetzt. Also es geht jetzt nicht nur um Missbrauch, aber generell der Umgang, Sexualität oder auch das Behandeln von Frauen auf, sag ich mal, auf höchstem Niveau. Und gibt es Kinderbücher, die Buben sagen, hey, so behandelt Frauen angemessen? Oder weil ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, so in meiner Zeit, ich war immer relativ brav, also ich hätte mich jetzt nie irgendwie so als Hardcore-Macho, aber die Leute gibt es halt da draußen und die erzählen dir halt alles, was du halt hören solltest, damit du das tust, was der andere will, weil es ist ja gar nicht der Missbrauch da, sondern es ist halt so dieses, und wie hast du dann, jetzt siehst du dann halt aufgeschlossene Mädchen, also halt nicht aufgeschlossene, aber aufgeklärte Mädchen, die halt wirklich total schlagfertig und selbstbewusst sind, aber inwiefern geht es da ja auch um die Erziehung der Buben, dass man halt sagt, okay, dein Bub ist jetzt zwar stärker und vom Körperlichen her, aber dass da dann halt auch die Erziehung von den anderen Eltern zu den Buben halt auch passiert dementsprechend. Also ich habe jetzt dauernd das Gefühl, dass man seine Mädchen, also mein Mädchen, jetzt auf diese Männerwelt, auf diese brutale Männerwelt vorbereiten muss. Und irgendwie schaue ich mich da oft dafür halt. Ich meine, ich finde es halt cool, weil ich als Mann, also meiner Tochter, voll viel weitergeben kann, jetzt von so Kleinigkeiten wie, ich habe es einmal am Spielplatz erwischt, da war sie auch noch jünger, da ist sie einem Buben hinterhergelaufen und da habe ich sie halt zu mir hergerufen, du Rosi, ich sage dann einen kleinen Trick, bleib einfach stehen, der läuft dann dir hinterher.
Aha, ja,
und das okay. Das erste Mal aufgehört, okay, diese Aufklärung so, das ist jetzt im Kleinen, aber so eben dieses Selbstbewusstsein, so werden Männer oder halt Buben als Alphas erzogen, als die Stärkeren, auch, sage ich mal, von aufgeklärteren Familien und Eltern. Ich habe halt schon manchmal das Gefühl, so niemand bremst seinen Buben, weil er halt stark ist oder weil er schnell ist oder weil er halt wild ist. Und ich meine, da schiebe ich jetzt das Problem wieder also auf die Männerseite, auf die Bubenseite und auch in die Erziehung.
Ich meine, so ist halt das nach wie vor die Gesellschaft und das Patriarchat. Ja. Ich meine, so Buben, Männer, nach wie vor irgendwie so.
Ich rede jetzt von unserer aufgeklärten Gesellschaft, ja, wo wir uns gerade, jetzt uns, die sagen immer, diese Bobos da im 15. oder Hipster, die alles wissen.
Da habe ich eine Frage nämlich genau an dich und mich, nämlich wir sind ja, gehören ja da dazu, nämlich ich habe mir da schon manchmal Gedanken drüber gemacht, zum Beispiel die Toni, also als Mädchen, als dann als Frau später und ich als Mann. Und was ich in der Vergangenheit schon für Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben, wo ich jetzt sagen würde, wenn meine Tochter das so miterleben würde, würde ich sagen, was ist das für Arsch oder was für Depp? Und das geht nicht. Ja? Also ich versuche so
der einzige feministisch, Gedanke, den ich die ganze Zeit
feministisch hab. Wie möglich mein Leben zu führen, aber ich weiß, dass ich so aus Unsicherheit oder aus selber irgendwie manchmal nicht wissen, wie ich mich da verhalte, wie ich umgehe, auch schon mich verhalten habe. Wo man denkt, das ist einfach nicht okay gewesen. Ja? Und wie dann die Toni darauf reagieren würde, sagen würde, okay, wenn jemand, ich lerne jemanden kennen und der ist irgendwie, meldet sich nicht mehr oder so einfach ganz selbstbewusst irgendwie klar, wie man Beziehungen führt. Ja?
Also ich habe dauernd das Gefühl, dass ich meine Tochter auf dieses Idiotentum vorbereiten muss.
Also
auf
so Leute wie
dich. Die man alle kennt.
Oder wie mich.
Ich glaube eher so diese ruhigen, braven, so, die so tun, als ob ich glaube, dass das, also solche Leute wie du, ja, sind da die Schlimmeren. Nein, wir wissen alle, was diese, ich weiß nicht, ob du Bus fahren musst, aber diese Prahlgespräche nach am Wochenende, wo wer niedergeschmust oder was für sexuelle Praktiken hinterm Busch beim in der Disco, so ab 16 war es ja doch relativ Standard. Also, Ich habe schon da die Dinge im Kopf, aber vielleicht hat sich die Gesellschaft wirklich geändert, vielleicht gibt es den immer. Ich glaube trotzdem, dass alle gibt. Nur
ich glaube schon, dass das nur so
gibt. Dass vielleicht ganze ein anderes Korsett oder einen anderen Pelz der Wolf gekriegt hat.
Na, ich denke mal, also denkst du dir zum Beispiel, das ist die Frage, so wie du aufgewachsen bist, also wir sind ja fast gleich alt, wir sind in unmittelbarer Nähe zueinander in Kleinstädten aufgewachsen, so wie du aufgewachsen, wie wir aufgewachsen sind in den 90ern, dieses Mädchenbuben, dieser Umgang und so, ja, wenn ich da heute drüber nachdenke, also ich bin damals Skateboard gefahren, ich kann mich erinnern, da war kein einziges Mädchen dabei, einmal hat es ein Mädchen probiert. Sonst, also diese ganzen Klicken und sowas, die da sind die Mädchen, da sind die Buben und das ist irgendwie so.
Aber dafür fahren jetzt nur mehr Mädchen Skateboards,
ja, oder? Ja, das finde ich ja wirklich super, dass sie da schon was verändert. Aber wenn ich drüber nachdenke, würde ich, meine Tochter, fände das gut, wenn sie so aufwachsen würde wie ich in den 90ern mit diesen schon ziemlich klaren Geschlechteraufteilungen, wer macht was, Sport und weggehen und hinterher schmusen und aufreißen und diese ganze Geschichte. Und denken, puh, eigentlich nicht, ja, fände ich jetzt nicht so gut. Nicht so gut.
Naja, im Großen und Ganzen bricht ja eh schon jeder auf seine Art und Weise. Unsere Klassiker sind ja, unsere Väter haben sich sicher nie so viel beschäftigt mit uns, wie wir das jetzt mit unseren Kindern tun. Also ich glaube, dass wir ja schon, aber ich glaube auch, dass diese Rollen, Klischees und diese Erziehungsmethoden aus unserer Zeit für mich so wirklich so das hauptabschreckende Beispiel dafür sind, wie ich die Erziehung das Aufwachsen meiner Tochter nicht haben will. Also das ist wirklich so, inklusive meines Vaters, der für mich da immer so als Beispiel ist, das genau so nicht. Und genau das Gegenteil. Natürlich wird es irgendeinen Generationenkonflikt vielleicht auch geben, dass irgendwas von dem, was wir gerade machen, wird uns sicher irgendwann mit dem Schädel kaut werden oder so von unseren Eltern, von unseren Kindern als Eltern. Das ist, glaube ich, wirklich so, dass wie es damals war, wirklich so noch immer total nachhalt bei uns jetzt und wir uns, unsere Töchter auf etwas vorbereiten, dass ihr sowas nicht passiert, oder ich halt zumindest meine Tochter, und gleichzeitig weiß ich halt nicht, ob es diese Gesellschaft in der Form überhaupt noch gibt. Vielleicht woanders, weil ich sage, wir wohnen in einem Bezirk, wo ich das jetzt gesagt hätte, also das ist schon so aufgeschlossen, dass es auch schon wieder ein bisschen zu ist.
Aber ich meine, weil du sagst, du weißt nicht, ob es das noch so gibt, also diese erzieht man so Geschlechter, Klischee-Erziehungen und Mädchen erzieht man dann vielleicht ja so und Buben so und da in der, also weil du sagst, gibt, ihr habt schon immer manchmal Erlebnisse, wo man echt denkt, ich meine, das ist echt lang vorbei und wo ich mich schon echt wundere und einen Ärger so mit den Klischees. Ich war mal Schuh kaufen, der Toni, ja, und in Fürstenfeld, ja, in einem Schuhgeschäft, das ich eigentlich von früher noch kenne, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich ein modernes Schuhgeschäft, und ich war mit der Toni noch nie Schuh kaufen, also neue Schuhe, immer nur meistens Secondhand, wo das jetzt irgendwie, deshalb war ich selten in so Kinderbekleidungsschuhgeschäften, ne, einkaufen. Und da gehen wir rein und ich gehe zur Kinderabteilung, und da sagt die Verkäuferin, ja, da haben wir die Schuhe für die Buben und da sind die Schuhe für die Mädchen. Ne? Und ich schaue sie an, so wie die Schuhe für Buben und Mädchen. Meine Tochter ist 3, ja, also ich gehe davon aus, es gibt die Schuhe für Kinder. Mhm. Und sie sagt, na, weil das sind schon eher so rosa und diese Farben und da blau, wie es die Eltern halt gerne haben. Und ich sage, wie es die Eltern gerne haben. Ich habe gedacht, die Zeiten sind echt vorbei. Und sie sagt, hat sich echt ein bisschen angegriffen gefühlt, als ob sozusagen ich ihre Schuhauswahl jetzt kritisieren würde. Dann sagt sie mir, ja, so, na, die Eltern wollen das nach wie vor so und so wird es ja immer sein. So. Und dieser Satz, so wird es ja immer sein. Und ich dachte jetzt, aber ich dachte, das ist echt vorbei, ja, beim Schuhkaufen, ja, Dreijährige, mir schon gesagt wird, da ist der Weg für die Männer sozusagen, da ist der Weg für die Frau, für die Mädchen, und das wird da immer so bleiben, ja, was du in der Vergangenheit ja oft gehört hast, ja, früher durften Frauen keine Marathons laufen, weil sie offensichtlich der Meinung war, sie sind körperlich nicht in der Lage, und das wird ja immer so bleiben, ja, diese Sprüche,
das wird immer so bleiben, ja.
Da war ich echt schon schockiert, weil ich dachte, okay, also diese Klischees dann so und kommen wir da nicht raus, oder wie ist das dann?
Naja, ich kann jetzt nur ein Gegenspiel, weil du im Schuhgeschäft gerade ein schönes Beispiel gebracht hast. Wir haben dann das Gegenbeispiel ebenfalls in einem Schuhgeschäft. Wir waren in einem Schuhgeschäft auf der Mariahilferstraße, sag ich mal, und hatten dann auch einen guten Zeitslot erwischt, wo wirklich wenig los war. Und da hatten wir dann, ich geschätzt, 50, vielleicht auch schon 55-jährige Verkäuferin mit Irokesen, buntest, so Flanellhemd, enge Hose, hat selber eine Tochter oder zwei Kinder, kann mich nicht erinnern. Das war die coolste, aufgeschlossenste Verkäuferin. Ich bin nochmal zurück und habe mich echt bei ihr bedankt, dass ich sowas echt noch nie in meinem Leben erlebt habe, dass ich echt sage, und wenn ich da jetzt von der Oberfläche gegangen wäre, weiß nicht, ich habe mir gar nichts gedacht. Ich habe mir gedacht, okay, aber es war wirklich das komplette Gegenteil von dem. Die hat natürlich dann auch gesagt, ja, ich würde Ihnen jetzt gerne die hat das anders formuliert zum Beispiel. Gesagt, ja, das sind die Schuhe, die sich gern die Eltern wünschen würden. Das sind diese beigen, schwarzen, so eleganten, schönen Kinderschuhe, die es ja auch gibt. Die wünschen sich immer die Eltern, und die hat dann auch gesagt, ja, und die Kinder selbst greifen meistens zu den Klischees. Also, und unser Kind hat dann ausgesucht, Metallic, nennen wir es jetzt einmal Champagner, Rosé, also eher Kupfer vielleicht. Das Rosa war gar nicht so wichtig. Ich glaube, so Pailletten, Ballettpatscherl, die waren blitzblau glänzend, funkeln. Aber sonst hätte sie wieder rosa Klischees. Aber dieses Rosé, Champagner ist jetzt eh irgendwo dazwischen. Aber die war das Gegenteil. Die hat eine Situation beschrieben, so wie es heute ist, und selber hätte sie uns hingelegt, egal was. Mhm. Also das fand ich jetzt, also es gibt halt, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Stadt-Land-Gefälle da gibt, aber ich sage, das war die coolste. Ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe mich noch nie, auch sie hat uns auch voll geholfen wegen Schuhgröße, wegen, hey, die wächst jetzt gerade, wie tun wir? Und die hat uns, ich habe mich noch nie in meinem Leben so beraten und bedient gefühlt in einem Schuhgeschäft, weil beide Elternteile wirklich ein bisschen so nach Hilfe, hey, wie tun wir da jetzt gescheit?
Mhm. Aber hast du das Gefühl, weil das beschäftigt mich jetzt schon hin und wieder, meine Toni ist jetzt 4, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist in einer großen Kindergartengruppe, dass desto älter sie wird, im Kindergarten, sie spielt da mit Buben und Mädchen, Freunde, Freundinnen, war jetzt auch vom Kindergeburtstag, da war sie das einzige Mädchen. Aber ich habe da schon das Gefühl, desto älter sie da wird, desto eher entwickelt sie das auch so, die Buben spielen miteinander und tun irgendwie Fußball spielen oder so und so, diese Geschichte.
Ja, ich finde es ganz extrem, wie du es gerade aussprichst, also Ja, also ich habe mal ein Gespräch mit mehreren Eltern gleichzeitig im Spielplatz gehabt. Wo kommen diese Klischees her, nach denen sich die Kinder gerade total orientieren? Also auch meine Tochter sagt, das ist ja so Bubenzeug. Oder natürlich auch die Farben Blau und Rosa. Und wir haben ihr das sicher nicht vorgelebt. Aber das haben mehrere Eltern gleichzeitig so. Wo kommt denn das her, dass das dann trotzdem passiert? Also eben, dass sie nur mehr mit Mädchen spielt, weil die Buben sind ja blöd oder gemein. Oder hören halt nicht zu, wenn sie aus Frozen die Lieder singt oder so. Da haben wir uns halt alle gefragt, wo kommt's denn her? Wird das im Kindergarten irgendwie so ein bisschen differenziert? Das haben wir gemerkt, okay, dort kann es auch nicht sein. Aber es wären wahrscheinlich die Älteren, es sind immer die Älteren, die oder vielleicht auch Kinder, die ältere Geschwister haben. Oder beginnt es dann von der Volksschule, die schon weiter sind, wo das dann viel stärker ist, dass es dann bei den Kleinen irgendwie ankommt. Aber wir haben uns alle gefragt, wo kommen die Klischees her? Weil wir leben die nicht vor. Oder wird uns alle subtil und merken es nicht? Weil immer nicht meiner Tochter sicher nicht so groß ist, voll super und alles andere ist er. Ist ja Schaß, also das auch sicher die Katrin nicht. Also.
Ja, mit Rosa ist voll super, weil da habe ich jetzt auch eine Begegnung gehabt, da habe ich gedacht, okay, geht das jetzt in die Richtung, weil die Toni hat immer zuerst war lila ihre Lieblingsfarbe, dann blau. Und jetzt sind wir mal Zug gefahren und mit Zug gibt der Schaffner dann auch den Kindern so Kinderkarten. Da ist ein Zug oben, unterschiedliche Züge, da hat es glaube ich so 6 oder 8. Der eine ist irgendwie das Trasinchen, glaube ich, heißt das, und dann irgendwie so. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da, Kinder, habe ich für dich auch eine Karte. Ich habe eine blaue, eine rote und eine gelbe. Welche willst du denn haben? Die Toni überlegt kurz und dann sagt, ah, ich habe noch, oh, eine habe ich noch, eine rosa-rote habe ich auch noch. Und die Toni sagt, ich nehme die rosa-rote. Ja. Und der Schaffner, und daneben ist dann eine Frau gestanden, die wollte gerade aussteigen, sagt, na, wenig überraschend, das Mädchen will die rosa-rote. Ja. Und ich war so, ja, ich weiß, dass die Toni momentan eine rosa mag und das find ich voll okay. Und aber das war in dem Moment, gesagt, okay, geht's jetzt auch in diese Richtung, jetzt nimmt sie ja rosa und dann der nächste Schritt ist, ja, dann halt ist alles, was damit zusammenhängt, mit diesen Klischeevorstellungen. Er hat gesagt, die Toni war bisher eigentlich immer sehr, wir haben sie nicht so erzogen oder wie du sagst, vielleicht unterbewusst oder kriegt er sonst auch vieles mit, kannst du gar nicht so beeinflussen.
Also ich weiß jetzt nur, dass das zum Beispiel, weil du das Lila erwähnt hast, dass das physikalisch gesehen eine recht hochfrequente Farbe ist. Ich rede da jetzt irgendwas, das sind so Dinge, die ich jetzt nicht irgendwie verifiziert habe. Aber dass diese Lieblingsfarben, also ich hab, das kann ich jetzt, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, sondern das ist eine Vermutung. Also ich nehme an, dass rosa, lila einfach sehr, sehr starke Farben sind, die geschlechtsneutral wären. Und für Buben wird das rosa halt dann wahrscheinlich dann reduziert. Ich nehme auch an, recht schnell von den Eltern, weil wenn ein Bub zu einer rosa Jacke gehen wird, kann ich mir eher vorstellen, dass die Eltern sagen, na, das ist ja für Mädchen. Und da kann ich mir auch vorstellen, auch in sehr aufgeschlossenen Familien, dass das kommen wird. Also auch in, Und aber wir haben jetzt echt eine Phase gehabt, wo die Rosi also sehr, sehr rosa war. Also da war jede andere Farbe schon schwierig. Also was ich viel schwieriger fand, sie hat Hosen jetzt extrem lange abgelehnt. Also sie wollte nur mehr Kleider und ganz speziell so Schwingkleider, alle Kleider, die schwingen. Also es hat nicht nur Kleid gereicht, sondern es sind eigentlich immer Faltenröcke oder halt so Tüllröcke, die halt irgendwie so ein bisschen, wenn man sich dreht, halt so in die Höhe gehen. Und das ist noch immer totales Auswahlkriterium bei ihr. Also ein Kleid muss sich ausdrehen können. Also für sie heißt ausdrehen eben, dass sie so, wenn sie sich dreht, macht es halt diesen Fallschirm oder diese Form, wo jetzt nicht wirklich war, wie es wirklich heißt. Und erst der Winter hat diesen Zwang, dadurch, dass das Hosen, also erst, ich glaube, es war sogar ein Ausflug im Kindergarten, wo gestanden ist, bitte Hosen anziehen. Auch den Mädchen, weil das mit dem Umziehen und von der Temperatur her, weil wir mit den Skianzügen, ist das viel schwieriger, die alle anzuziehen und haben sie jetzt Hose gekriegt. Und mir kommt vor, erst ab da trägt sie jetzt, kann man sie wieder dazu bringen, weil sie hat den pragmatischen Teil einer Hose erst bemerkt wieder. Mhm. Weil das Kleid, das war für sie so, wie süß ist sie nicht, weil die Leute reagieren, wenn ein Mädchen ein Kleid anhat. Da, glaube ich, waren auch wir schuld, weil war es ganz genau, es gab den Moment, ich habe die Rosi sehr geschlechtsneutral immer wahrgenommen, so weil sie jetzt eben rosa und diese Farbe, es war alles nicht da, also auch keine Kleider. Und ich weiß noch, den Moment, wo sie das erste Mal mit einem Kleid angezogen im Wohnzimmer reinkam und sich so gefreut hat, dass sie ein Kleid anhat. Und wir halt all, also Katrin und ich, halt völlig dahingeschmolzen, wie süß. Und gleichzeitig habe ich ja volle Tätschen im Kopf gehabt. So, shit, ich habe ein Mädchen. Weil vorher hätte ich es echt nur beim Wickeln so, ja, es ist ein Mädchen, aber eigentlich, weißt du, Gatsch, in jede Gatschpfützen ist eine gekupft, das ist die Gatschhosen. Und so mit Mütze, komplett geschlechtsneutrales Gesicht, das ist halt Kind, Baby. Aber ab dem Moment, wo sie das erste Mal ein Kleid angehabt hat, ist dieser, das war dieses Dahinschmelzen, dieses Süßfaktor. Und da war sie nicht, ist das unser erster Völler gewesen. Dass man echt, dass das halt anscheinend immer passiert. Dass sie halt diesen Belohnungsknopf, der da gedrückt wird. Und inwiefern, und das ist auch genau die Punkte, wo ich versuche, selbst zu finden. Man tut etwas, man konditioniert, ohne dass man es eigentlich wahrgenommen hat. Also, und das frage ich mich auch, hat man diese Klischees auch vielleicht selbst vermittelt und hat es einfach nicht mitgekriegt?
Ja, also immer.
Und bei dem Kleid war es halt wirklich so, moi! Und bei mir gleich, scheiße, fuck. Die ganze, du bist ein Mädchen, du wirst mit dieser schlimmen Männerwelt konfrontierend sein, die ich als Mann auch kenne, aber ich werde dich gut darauf vorbereiten.
Interessant, dass du sozusagen dann fragst, habe ich das selber auch sozusagen verinnerlicht oder mitbekommen? Mir ist mittlerweile klar, oder ich gehe echt davon aus, alles, was in der Gesellschaft so existiert, habe ich auch natürlich mitbekommen. Aber
inwiefern macht man es jetzt noch immer, trotz Bewusstsein?
Ja.
Unterbewusst oder halt so subtil, wenn man es nicht merkt?
Ja, ich glaube schon, oder? Weil du bist ja nicht, du existierst ja nicht in einem luftleeren Raum. Natürlich kannst du das mal reflektieren und dann bewusst anders machen, aber stellt man sie oft leichter vor, als es dann im Handel und im Alltag tatsächlich der Fall ist, weil man das schon einfach so gesellschaftlich oder selber einfach noch mitkriegt hat und dann noch vom Handeln her so ein bisschen intus, oder?
Ja, ich meine, vielleicht gibt es da auch Kinderbücher, die auch vielleicht ein bisschen pädagogisch für die Eltern gut sind, um eben so Bewusstsein für die Eltern zu schaffen. Wo fällt man in die Rolle, die eigentlich schon längst vorbei sein sollte, aber weil man es nicht anders kennt, fällt man eine auf einer sehr subtilen Ebene. Also da bin ich
bei der Rose angesprochen hast, Röcke und Hosen, aber das dann gleichzeitig zu akzeptieren, natürlich, wenn die Kinder das so wollen, wie es, sage ich jetzt mal, dem Klischee entspricht. Ja, also anderes Beispiel ist jetzt nicht so wie mit dem, aber ich bin ja Vegetarier, die Anja auch, und wir haben die Toni im Kindergarten angemeldet als Vegetarierin. Jetzt hat sie mal gesagt, sie möchte Fleisch essen. Ja, warum immer? Weil sie ist die einzige Vegetarierin im Kindergarten, die anderen Kinder eben Fleisch, und sie hat gesagt, sie würde es auch mal probieren. Und da haben wir jetzt nicht gesagt, na, kann fall, die Fleisch geht nicht, sondern okay, wenn du das möchtest, dann kannst du das. Ja. Obwohl es mir jetzt nicht taugt, ja. Genauso wenn sie jetzt entscheiden würde, ich würde jetzt nur mehr Röcke anziehen.
Gruppendynamisch, ja. Inwiefern entscheidet die Gesellschaft damit? Aber da ist es halt temporär, glaube ich. Also das mit dem Vegetarier, also dass sie da jetzt da vielleicht, aber ich glaube schon, dass das auch dann wieder in die andere Richtung schlägt, wenn man nämlich merkt, dass man als Vegetarier vielleicht auch cooler ist oder so.
Ja, also das heißt, die Social Benefits, wenn sie dann merkt, als Vegetarier bin ich da doch wieder, dann.
Also ich nehme an, spätestens mit 10 wird da eine freiere Entscheidung fallen, wie. Andererseits, bei unserem Kind ist genau andersrum. Wir haben relativ, also bei uns ist Fleisch auch am Plan, am Speiseplan. Und bei uns hat die Rosalie wird jetzt immer stärker fleischlos. Also meine Wurst, also so kalte Wurst, also so extra Wurst und Salami und so, das isst sie sowieso, hat sie sowieso nie wirklich gegessen. Aber so jetzt so Händel und Schwein isst man nie. Rind und so, das verweigert es uns schon komplett. Das Einzige, was noch ist halt das Schlimmste eigentlich von allem, also Frankfurter. Und jetzt haben wir gemerkt, ich tue dann so manchmal so Käsekreiner in Scheiben schneiden und so als Schillinge ab, also als Taler abbraten. Also wirklich so ganz selten gibt es sowas, wenn gerade irgendwie so, es geht schnell und das taugt dir voll, aber es ist halt wirklich Fett mit Fett und ein bisschen Fett und ganz viel Gewürz drinnen. Also eben verarbeitetes Fleischprodukt und Schnitzel. Also das ist das Letzte, was ich isst, aber sonst total oft, dass sie auch bei den ganzen Thai-Sachen oder vietnamesischen Sachen, die ich koche, sie isst dann nur mehr das Fleisch, wird alles weggelassen, isst es nicht mehr.
Na gut, also bis wir mal zum Käsekreiner kommen, wird hoffentlich noch ein bisschen Zeit vergehen. Ja, sonst.
Das ist ja eben so dieses Fastfood-Essen, das so circa alle 2 Monate einmal gibt. Aber da habe ich halt echt geschaut, wie es gegessen haben, meine 2 Madeln. Weil Wurst brauchst du eh nicht hinlegen, der Rosi sonst. Aber, und ich glaube, die Käsekreiner, wenn man es jetzt normal kocht, und sie würde es auch nicht essen, weil da halt eben so Käse rausrinnt und so, aber so gebraten. Wie auch immer, jetzt kriege ich
Hunger. Na gut, du dann.
Wart. Irgendwas wollte ich noch sagen wegen dem Anziehen, wegen diesem Freilassen. Wir haben dann unser Kind ja auch gelassen, dass sie dann anziehen kann, was sie will. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, jetzt was habe ich da für eine rosa-rote Glitzer-Einhorn-Prinzessin da jetzt zu Hause. Und ich habe es dann im Kopf geändert, weil das teilweise sie hat dann wirklich nicht einen Rock angehabt, sondern sie hat ein Kleid angehabt, unten drunter noch zwei, ich glaube das meiste war drei oder so, das hat so fast vier, ich bin mir nicht sicher, ob sie sogar mal vier Röcke angehabt hat. Okay. Und dann so mit so Kettenperlendingern und so. Wir wurden auch öfters angeredet, ob wir da Einfluss haben, aber das macht sie wirklich alles selber. Und ich bin an den Schluss gekommen, das ist nicht Einhorn Glitzer Rosa Prinzessin, sondern es ist einfach Vivian Westwood für Vierjährige. Okay. Gut, das und es hat wirklich so aus, was das so Tücher, es war dann so völlig frei Mode. Ich habe gedacht, okay, das kann man jetzt schon als kreativ durchgehen. Dass es rosa sein musste, dass es Tüll war, da sind wir noch am Forschen.
Forschen ist ein gutes Stichwort. Vertrauen in die eigenen Kinder und begleiten, wenn sie die
Entscheidung. Ja, ich glaube, dass es darum echt geht, glaube ich, wirklich dieses Selbstvertrauen der Kinder ist, glaube ich, wirklich da das Wichtigste. Also ich glaube, dass da auch keinen so einen gepflasterten Weg oder Bücher oder, sondern dieses, dass ein Kind wirklich also einfach recht schnell einen mündigen Bürger, der halt auch Nein sagen lernt, recht bald. Also so. Und das ist das, was wir, glaube ich, am meisten beobachten bei unserem Kind. Wenn jemand ihr die Hand geben will und sie sich wegtretend nicht gibt, dass man halt da echt ein bisschen auch stolz ist und sagt, okay, das Kind, das traut sich, also sagen, mir doch wurscht, ich will das gerade nicht.
Ja, das finde ich ja interessant, weil das habe ich schon echt anders in Erinnerung, als wir aufgewachsen sind, so dieses, na, steht dem Onkel oder der Tante, gib ihr halt das Bussi und sie freut sich sicher und so. Wenn das Kind sagt, einfach nein, möchte nicht, sagen, passt, ja. Und so ist die Situation, das müssen die Eltern, glaube ich, dann eher aushalten.
Ja, wie oft das, wir haben ja so oft erwischt, dass man sich dann halt so rechtfertigt oder eben sein Kind dazu bitte und danke zu sagen, zu bringen, sage, hey, das kommt eh, diese oberflächliche Welt. Aber ich finde es wirklich, also ich habe es eben jetzt bei der Toni eben auch bemerkt, dass sie mir eben nicht die Hand gegeben und gedacht, ja, cool, passt, voll super. Und wie ich jetzt getroffen habe. Aber und ich schaue bei der Rosi da halt auch immer, so traut sie sich nachsagen, weil das ist das, zu dem wir nicht erzogen worden sind. So was der immer so ein bisschen angepasst und immer ein bisschen bitte, danke und nur nicht nachsagen oder noch Ärger, passt das eine Chance, das will ich sicher nicht.
So ist es. Nein sagen lernen ist echt, also wichtig. Merke ich ja auch, immer für Erwachsene ist das echt so ein nach wie vor ein Thema, ist bei mir ein Thema. Und ja, was nicht benannt wird, existiert nicht und da gehört Nein sagen auf alle Fälle dazu.
Ja. Ist das ein Schlusswort?
Das ist ein Schlusswort. Ab in den Sonnenschein.
Ja, in den winterlichen Sonnenschein.
Florian hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Stefan, Dere.
Baba.
Vater Kater.